Krankheitsbild Nervenschmerzen, Herkunft multifaktoriell unklar. Ja? Ich wollte Antworten auf meine Fragen. Warum entstehen Befindlichkeitsstörungen? Warum? Habe ich eine Antwort bekommen? Nee, wir wissen auch nicht, wie wir sie heilen sollen, weil wir oft gar nicht wissen, wo die Sachen herkommen. Dass wir Menschen zwar mit ihren Symptomen oft helfen können, aber wir heilen sie nicht.
Liebe Adrienne, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich bin in freudiger Erwartung. Ich bin sehr gespannt, was heute auf mich zukommt. Also, mein Name ist Adrienne Mattauch und ich bin Ärztin. Ich bin Orthopädin, habe im Dachau-Hinterland eine kleine, feine Praxis, in der ich auch, ich sag mal, anders arbeite als andere Orthopäden, um mal so einzusteigen.
Ja, und ich war da ja auch schon, ne? Wir durften dich schon besuchen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also ich habe meine Erfahrungen in Kliniken, in Krankenhäusern gemacht, auch bei Fachärzten gemacht. Ich bin bei euch rein. Es ist ja eine Gemeinschaftspraxis, ne? Oder?
Nein? Es ist eine gemeinschaftliche Nutzung von Räumen, aber in dem Raum, in dem wir das Interview geführt haben, das ist mein Raum, in dem ich arbeite.
Okay, ich verstehe.
Und der Rest gehört eigentlich nicht dazu.
Also ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl bei euch gefühlt. Ja. So, das wollte ich sagen.
Ja.
Okay. Und magst du uns ein bisschen erzählen, wie du im Moment arbeitest? Also welche Patienten hast du? Mhm. Wem betreust du? Mhm. Oberflächlich gesehen, was ist deine Herangehensweise, bevor wir da so richtig in die Tiefe gehen?
Mhm. Sehr gerne. Mein Vorteil ist, dass ich ja selbstständig bin. Ich kann so arbeiten, wie ich will. Natürlich muss ich darauf Acht geben, was ich abrechne und wie ich abrechne. Deswegen am liebsten hätte ich natürlich den Patienten sehr lange bei mir, weil oft muss man die Vorgeschichte sich auch anhören. Und das dauert schon meistens fast eine Stunde, bevor ich dann überhaupt zum Therapieren komme. Aber abrechnungstechnisch geht es nicht anders. Und das Maximale, was ich bei mir anbiete, ist eben eine Stunde. Weil das muss sich einfach finanziell auch lohnen.
Ja.
Genau. Und die Leute kommen zu mir, weil sie orthopädische Probleme haben. In erster Linie. Weil die meisten wissen nicht, was da bei mir in der Praxis passiert. Denken, ich bin Orthopädin und dann wird die Wirbelsäule untersucht und Schulter oder was der Kuckuck was. Und dann wird gespritzt und... Die haben sich nicht darauf vorbereitet. Viele lesen sich auch nicht ein in der Internetseite, kommen einfach ohne zu wissen, was eigentlich in der Praxis passiert, zu mir. Mhm. Und sind dann meistens sehr positiv erstaunt, wenn sie merken, dass ich auf die komplette Vorgeschichte eingehe. Also, wo arbeiten sie? Wie viel Stress haben sie? Wie sieht das berufliche und das private Umfeld aus? Wie ist die Work-Life-Balance? Wie ernähren sie sich? Wie bewegen sie sich? Wo halten sie sich die meiste Zeit über auf und so weiter? Also da sind sie schon ziemlich erstaunt, weil das hat noch nie ein Arzt gefragt.
Das kann ich mir vorstellen.
Und wenn wir dann einsteigen, sind viele enttäuscht, wenn ich mich nicht gleich aufs Symptom stürze.
Ah ja,
aber ich versuche das dann immer zu erzählen. Ich muss jetzt einfach ein Beispiel geben. Es ist so schwierig, das Ganze allgemein zu halten.
Ja.
Stell dir vor, du kommst zu mir, du hast Kreuzschmerzen, warst schon bei anderen Orthopäden, es wurde ein Röntgenbild gemacht und du hast zum Glück, weil du halt noch jung bist, noch keinen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und man sieht auch nichts im Röntgenbild, aber dennoch tut's weh. Was macht der normale Orthopäde? Der macht ein Röntgenbild, der schaut dich an, kriegst vielleicht Einlagen, wenn du Senkspreizfüße hast. Ansonsten, wenn es irre weh tut und es nicht anders geht, kriegst du eine Cortisonspritze. Ansonsten kriegst du Schmerzmittel, kriegst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wirst heimgeschickt. Mhm. So. Und dann muss das Ganze irgendwie von selbst abklingen. So. Und was aber, wenn es das nicht macht?
Ja. Ja.
Gehst nochmal zum Arzt. Ja, jetzt habe ich schon Schmerzmittel gegeben. Ja, Krankschreibung hilft auch nicht, weil hast dich ja ausgeruht. Was macht er? Verschreibt dir Krankengymnastik. Soweit es im Budget ist. Ja? Also man darf nicht vergessen, als Arzt darfst du nicht x-beliebig Krankengymnastik rausschreiben, weil das Budget irgendwann erschöpft ist.
Ja, verstehe.
Sprich, du hältst dir das Krankengymnastikrezept für, sparst dir das auf, für Leute, die wirklich auf allen Vieren herkriechen. Mhm. Das kriegt nicht jeder. Das kriegt man erst, wenn der Schmerz halt gar nicht weggeht. So, dann kriegst du das. dann hast du deine, ich weiß nicht, wie das ist im Kassensystem, deine 6 bis 10 Einheiten. Einmal die Woche, alle 2 Wochen, weiß nicht, 20 Minuten, 40 Minuten, keine Ahnung. Mhm. Je nachdem, wie du versichert bist. Ja, und wenn es dann immer noch nicht gut ist, kriegst du vielleicht so ein Korsett, ja, so ein Stützverband. Und dann heißt es, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. So, und als Patient bist du frustriert, gehst zum nächsten Arzt. Der macht dasselbe, weil das haben wir gelernt. Ja, so wird es gemacht. Es gibt so Leitlinien, wie behandle ich Rückenschmerzen. Und dann geht man seinen Dings durch und meistens hilft es, dann ist es weg. Ja. Aber weg heißt ja nicht gesund, sondern weg heißt einfach, die Symptome sind nicht mehr da, tut nicht mehr weh. Und wenn man Pech hat, kommt der Patient immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und du hast dann irgendwann das Gefühl, ich habe schon alles gemacht, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst noch machen soll. Und dann schickst du ihn weiter, weil könnte ja vielleicht auch die Niere sein, weil die ist ja auch ums Eck. Oder der Darm oder was auch immer. Naja, und bei mir ist es so, die Leute kommen mit ihren Schmerzen her. Ich schaue es mir an. Ich weiß, das ist ein Knotenpunkt. Da kann das Nervensystem, sage ich mal, nicht mehr so agieren, dass das irgendwie stabilisiert wird. Deswegen tut es weh, deswegen nutzt sie es ab. Und dann schaue ich, wie bist du aufgestellt? Wie stehst du? Wie bewegst du dich? Ja? Auf welcher Hüfte belastest du? Hast du irgendwo Fehlstellungen? Hast du irgendwo, sag ich mal, Einschränkungen in deiner Bewegung, die in Summe im Körper dazu führen, dass du halt irgendwo Spannungen aufbaust, die sich dann halt dann genau auf die Wirbelsäule auswirken, weil auch die Wirbelsäule hat ja Muskeln. Mhm. Und wenn die Spannung auf der einen Seite zu hoch ist und vielleicht auf der anderen Seite ich sag mal, zu lasch, zu wenig Kraft, wie auch immer, dann der Knochen, der hat ja keine Füße. Ja? Die Muskulatur hält sich am Knochen fest und wenn die Muskulatur sagt, du ziehst jetzt nach rechts, dann dreht sich der Wirbel.
Ja,
genau. Ja, und irgendwie in Summe musst du halt deine 5 Lendenwirbel, 12 Brustwirbel, 7 Halswirbel, musst du halt irgendwie so koordinieren, dass das alles einigermaßen geschmeidig steht. Und dass halt die Wirbel auch sich so bewegen können, dass die nicht verkanten. Aber in dem Augenblick, wo du halt Spannung im Körper hast, verkantet sich es irgendwo, weil das Gehirn kann nicht unendlich ausgleichen. Ja, und dann kommt halt die Frau Mattauch an und sagt, okay, Spannung hier, Spannung dort, Spannung dort. Habe ich übrigens bei euch gelernt. Aber später dazu. Und dann denke ich mir, okay, warum schafft das Gehirn nicht diese Spannung, die im Körper an dieser Stelle ist, runterzufahren. Das Gehirn macht es ja nicht absichtlich, um dich zu ärgern, damit du Rückenschmerzen hast, sondern es kann ja nicht anders. Naja, und dann habe ich halt meine Methoden, mit denen ich teste. Ich habe viele, viele Ausbildungen gemacht nach meinem Facharzt, wo ich dann das Nervensystem teste und schaue, okay, womit ist es denn eigentlich beschäftigt? Ja, und dann suche ich Faktoren. Was stresst das Nervensystem? Wie kriege ich das Nervensystem beruhigt, damit die Faszien aufgehen, damit der Mensch biomechanisch sich besser bewegen kann? Wo sind die Defizite? Und das ist, wie soll ich sagen, das ist für mich so ganzheitlich und so komplex, dass ich teilweise jetzt nach fast 10 Jahren Arbeiten damit immer noch tiefer und tiefer und tiefer versuche einzusteigen, weil ich merke, auch da stoße ich halt an meine Grenzen.
Ich verstehe.
Und dann kann es sein, dass eben ein Patient mit Rückenschmerzen kommt und dann stellt er fest, okay, er hat Probleme in der rechten Schulter, also Rückenschmerzen, Probleme in der rechten Schulter. Wir finden heraus, dass die Leber überlastet ist. Er kriegt Kräuter, er kriegt von mir eine Ernährungsberatung, um überhaupt zu wissen, ja, was mache ich vielleicht in der Ernährung falsch, dass ich meine Leber überlaste? Wo muss ich reintrainieren, wenn ich Dysbalancen habe? Ja, rechte, linke Seite gibt es ja auch meistens eine Schwäche. Habe ich vielleicht Nährstoffdefizite, weil ich zu sehr angespannt bin? Verbraucht das System ja mehr Nährstoffe wie jemand, der total relaxed ist? Wissen wir ja. Ja, wenn ich Stress habe, brauche ich Zucker, ja, dass ich das verarbeiten kann. Und dann kommen wir wirklich von einem Faktor zum anderen Faktor, und tatsächlich bis hin ins Emotionale, weil das halt finde ich, auch eine Rolle spielt. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal, was ich therapiere, wenn die Leute emotional irgendein Thema haben, was sie nicht verarbeiten können oder wo sie dran hängen, dann ist das Nervensystem so fixiert auf dieses Emotionale, dass sie teilweise die Nährstoffe, die sie brauchen, gar nicht aufnehmen. Das ist sehr, sehr komplex.
Das hast ja jetzt unglaublich viel erklärt. Das ist ja subtil erklärt, wie du arbeitest. Ja. Du hast auf der anderen Seite auch subtil erklärt, wo das Gesundheitssystem deiner Meinung nach scheitert. Ne? Also habe ich zumindest rausgehört. Ich habe schon eine klare Einstellung rausgehört. Ja. Aber magst du da vielleicht nochmal, vielleicht sogar in einem Satz zusammenfassen, was du siehst? Also warum wir auf der einen Seite mit eines der anerkanntesten Gesundheitssysteme international haben und auf der anderen Seite Deutschland einfach krank ist. Hast du da eine Idee, die du teilen möchtest?
Naja, ich hab selber eine Meinung dazu, was jetzt da alles stimmt und was nicht. Ich als Medizinerin steigst du nie so tief in die Materie ein. Ja, du machst dein Medizinstudium und du hinterfragst das System nicht. Du machst dein Ding, du lernst es und dann wendest du es an, in Hoffnung, dass du Leuten helfen kannst. Also ich kenne keinen Arzt, der gesagt hat, ja, ich werde Arzt, um Geld zu verdienen, weil dann würde ich was anderes machen. Ich bin Ärztin geworden, weil ich helfen will, weil ich weiß, es macht mir Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen es nicht so gut geht und denen einfach rauszuhelfen. Und zurück zu deiner Frage, was ich am deutschen System super, super toll finde und wenn mir was passieren sollte, also was weiß ich, wenn ich einen Bruch habe, der operiert werden muss oder wenn ich einen Schlaganfall kriege oder was, ich möchte in Deutschland sitzen. Ich will nicht irgendwo in Ouagadougou oder was, in Afrika. Es ist ein super tolles System. Ja? Du rufst in der Notzentrale an, es kommt jemand, bringt dich ins Krankenhaus, Schlaganfall, kriegst die Medikamente, super. Also das System ist super, dass du nicht stirbst. Mhm. Also kenne ich kein besseres System, fühle ich mich total wohl in Deutschland. Wo ich aber erstens durch die ärztliche Erfahrung und zweitens auch durch die Eigenerfahrung kennengelernt habe, ist die Tatsache, dass wir Menschen zwar mit ihren Symptomen meistens helfen können oder oft helfen können, aber wir heilen sie nicht. Oder wir wissen auch nicht, wie wir sie heilen sollen, weil wir oft gar nicht wissen, wo die Sachen herkommen.
Ich verstehe.
Also ich habe in der Uni, gab es so ein schlaues Buch, ich glaube, das hieß Der Herold, das gab es für Chirurgie und für Innere. Und dann waren immer die Krankheitsbilder drin, ein ganz dickes Buch, 400, 500 Seiten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich als Studentin da gesessen bin und ich habe gelernt und ich dachte mir, dieses Krankheitsbild Nervenschmerzen, Herkunft, multifaktoriell, unklar. Ja. Ich wollte Antworten auf meine Fragen. Warum entsteht eine Krankheit? Warum entstehen Befindlichkeitsstörungen? Warum? Habe ich eine Antwort bekommen? Nee. Aber ich habe ein Therapieschema gekriegt.
Ich weiß zwar, dass es diese, ich nenne es mal Missstände, ich erlaube mir das jetzt, ich weiß zwar, dass sie bestehen, aber die Info, die ich gerade von dir bekommen habe, die kannte ich nicht. Dass in der Fachliteratur steht, Herkunft unklar.
Unklare Äthiologie.
Also ich finde das enorm. Sorry, wenn ich da das Interview unterbreche, weil also Arthrose ist für jeden, der wie heißt denn?
Multifaktoriell, viele Faktoren.
Wie heißt dieser Studiengang? Maschinenbau. Mhm. Maschinenbau, erstes Semester. Jeder Maschinenbaustudent, erstes Semester, kann erklären, woher Arthrose kommt. Wenn man halt einfach mechanischen Abrieb. Und jetzt muss man verstehen, dass es den gibt und woher der kommt. Also letztendlich ist es ja gar nichts anderes. Und dass da eine ganze Branche, also ich sag mal, nicht die Maschinenbaubranche, sondern die Gesundheitsbranche, der Auffassung ist, dass die Ursache undefiniert ist, das finde ich schon, ich finde es extrem, dass da keine Korrektur vorgenommen wird. Das ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft.
Also ich bin mir nicht 100% sicher, ob bei der Arthrose Äthiologie unklar dastand. Mhm. Natürlich wissen wir, dass bei der Arthrose sich der Knorpel abbaut. Und natürlich wissen wir, dass irgendwie bei der Arthrose auch eine Abnutzung entsteht.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach mal die Fingerarthrose. Das ist ein kleines Gelenk mit kleinen Muskeln.
Ja.
Ja? Und ich mache immer nur so.
Ja.
Wie soll da Arthrose entstehen? Was wirken denn da für Kräfte ein? Weißt du, ich meine, es gibt Menschen, die sind sehr korpulent und haben keine Arthrose. Und es gibt Menschen, die sind sehr dünn und haben viel Arthrose. Es gibt Menschen, die sitzen viel und haben keine Arthrose. Es gibt Menschen, die sitzen wenig und haben sehr viel. Warum entsteht es in der Hüfte und nicht im Knie?
Ich verstehe.
Ja, es passt nicht zusammen. Es passt in meinen Augen nicht zusammen. Wenn es durch Abnutzung entsteht und wenn es durchs Alter entsteht, müssen es alle haben. Tut aber nicht.
Jetzt hast, ja? Jetzt hast du ja anfangs...
Ich habe da riesige Fragezeichen. Ja? Das stimmt irgendwo nicht.
Jetzt hast du ja anfangs gesagt, die, also in dem Aufwärmgespräch, das wir geführt haben, die emotionale Komponente, die sticht bei dir immer wieder sehr stark hervor, so als oberste Priorität. Mhm. Letztendlich unterliegt alles all dem, was hier oben passiert. Wir haben die Frage nicht vorbereitet, aber mich würde es trotzdem interessieren, in deiner Praxiserfahrung, siehst du einen Zusammenhang zwischen der emotionalen Komponente und der entstehenden Arthrose?
Ich kann es nicht sagen, ob das jetzt mit der Arthrose explizit zusammenhängt. Ich muss es dir anders erklären, weil natürlich ist es nicht so, dass ich emotional irgendwas habe und dann habe ich plötzlich Arthrose. Im Endeffekt dreht sich es darum, dass wir aus einer Eizelle entstehen, die sich teilt, die sich in unterschiedliche Gewebsarten aufteilt, aber die immer in Kontakt miteinander steht. Das darf man nicht vergessen. Ein Knochen steht in Kontakt mit der Muskulatur. Eine Sehne steht im Kontakt mit den Organen, vielleicht nicht direkt, aber indirekt, über Bindegewebsfasern, über Nervenbahnen, über Lymphbahnen. Irgendwo ist alles miteinander in Verbindung. Und das Gehirn ist irgendwo eine Schaltzentrale, die alles so, ich möchte es einfach ausdrücken, die alles so ein bisschen auch steuert und guckt, wo sind die Prioritäten, geht es allem gut? Und aus Erfahrung weiß ich, dass diese Steuerzentrale auch irgendwie durcheinander kommen kann oder die Priorität anders setzen kann, wenn du irgendwas Emotionales hast, was dich unterschwellig nicht in Ruhe lässt.
Ja.
Wenn du zum Beispiel lernen sollst oder wenn du irgendeine Aufgabe gut machen sollst, und du bist aber unterschwellig, also unterbewusst mit irgendeinem Thema beschäftigt, was du noch nicht gelöst hast, dann macht es Stress im System. Ja, dann feuern irgendwelche Hirnareale, bin kein Hirnexperte, aber so stelle ich mir das vor oder so ist es auch oft auch gezeigt worden. Es feuert irgendwas, dann gibt es irgendwie Spannungen in deinem Körper. Natürlich passiert auch was mit den Hormonen. Ja, ich bin mir sicher, dass man da auch gut die Stresshormone messen könnte, wenn man es tun würde,
ne? Ja.
Was man aber nicht macht. Und der ganze Körper ist dann so auf Angriff, Verteidigung, Flucht, also einfach auf Anspannung, dass das Gehirn sagt, okay, es scheint den Geist jetzt so zu vereinnahmen, scheint hohe Priorität zu haben, dann stelle ich meinen Fokus da drauf. Das ist jetzt von mir eine Erklärungstheorie, weil ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Aber ich habe Testmethoden drauf, mit denen ich das Nervensystem testen kann. Und wenn einer zu mir kommt mit Kniebeschwerden, dann sollte eigentlich von der Testmethode, wenn ich die Reflexe teste, das Gehirn voll aufs Knie reagieren. Weil das ist Aua, das hat Entzündung, das muss repariert werden. Und dann sollte alles, was im Hirn ist, auf das Knie feuern. Tut es aber nicht. Ich lasse das Knie bewegen, ich drücke dran rum, ich mache Scherkräfte. Der Reflex reagiert nicht aufs Knie. Ich spreche was an, wo ich weiß, der Patient beschäftigt sich damit. Wumms, Reflex geht aus. Dann weiß ich, okay, hat Stress, Gehirn beschäftigt sich damit.
Ja, klar.
Das Gehirn kann nicht reparieren, will nicht reparieren, weil du unterschwellig deinem Körper immer sagst, emotional muss ich verarbeiten, muss ich verarbeiten, muss ich verarbeiten, steht an erster Stelle. Und das Gehirn setzt Prioritäten.
Ja.
Und das sieht man auch in der Notfallmedizin. bevor der Körper stirbt, gibt er die Extremitäten, also die Arme und Beine frei, im Sinne von, wenn ich keinen Sauerstoff habe, wenn ich wenn ich zu wenig Kapazität habe, um den ganzen Körper zu versorgen, ja, schmeiße ich die Finger und die Füße ab. Hauptsache, hier drin lebt alles. Ja, und das sind dann so die Zustände, wo dann Hände und Füße nicht mehr so gut versorgt sind vom Sauerstoff, von den Gefäßen her und halt absterben.
Ja, ich verstehe.
Jetzt im extremsten Fall.
Ja.
Aber so funktioniert es. Das Gehirn setzt Prioritäten.
Ja, find ich hochinteressant. Ich würde auch gern kurz unsere Erfahrungen teilen, bevor wir zur nächsten Frage kommen, weil wir Arthrose, also wenn wir schon bei dem Thema Arthrose sind, haben wir bei zwei Arten von Menschen festgestellt, entweder extreme Charaktere, gerne mal auch mit extremen körperlichen Belastungen, also Sportarten, die sie über Jahre einseitig gemacht haben, und es wurde keine ausgleichende Struktur erschaffen, kann man ja nicht sagen, aber gestärkt. Das bedeutet, die leistende Muskulatur war einem massiven Übergewicht zu der stabilisierenden Muskulatur. Zum Beispiel Oberschenkel war massiv mehr ausgeprägt als die Abduktoren und Adduktoren, die die Hüfte nun mal stabilisieren. Das ist das eine. Und das andere sind tatsächlich wieder traumatisierte Personen, die, so wie du sagst, also bei denen das Nervensystem extrem damit beschäftigt ist, Dinge zu verarbeiten, sich zu schützen auf Basis der Wahrnehmung, die den ganzen Tag stattfindet. In beiden Fällen haben wir eben die Situation, dass das Gelenk, bei dem sich die Arthrose anbahnt, vom Nervensystem komplett ignoriert wird.
Genau.
Also auf der einen Seite natürlich falsch belastet, weil irgendwie muss mechanischer Abrieb entstehen. Auf der anderen Seite, so wie du sagst, ist keine Priorität da. Einmal wird die Leistung im Leistungssport als Beispiel priorisiert oder eben die Wahrnehmung und das dahinterliegende Trauma.
Ja. Genau so ist es.
Ja.
Genau.
Toll. Und
dann sprechen wir dieselbe Sprache. Du hast es absolut nur charmant anders formuliert.
Nee, gar nicht. Das sind also zwei Richtungen, ja, ne, die aufeinandertreffen. Jetzt hast du ja schon gesagt, da kommen ganz viele verschiedene Komponenten zusammen, mit denen du arbeitest, bei denen du dann auch die entsprechende Lösung für deine Patienten suchst. Erfahrungsgemäß, aber korrigier mich, ist es ja dann doch manchmal an der einen oder anderen Stelle überfordernd, anstrengend. War das so der Grund, warum du gesagt hast, ich tue mir nochmal eine Ausbildung an, ich schaue jetzt nochmal, was diese jungen Menschen da bei Healing Humans machen?
Ich bin forschender Detektiv von Hobby. Es ist wirklich so, ich hinterfrage ganz viel und ich will so viel wissen und ich liebe Lernen und ich liebe es, Wissen aufzusaugen und dann natürlich auch anzuwenden. Und einerseits ist es mir wirklich wichtig, dass ich in die Ursache therapiere. Ja, ich will nicht immer nur Symptom therapieren und dann nach 20 Jahren feststellen, jetzt habe ich 10-mal gespritzt im Rücken, jetzt kriegt der halt doch seine Bandscheibenprothese oder was auch immer. Das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich habe ich den Anspruch, auch gut zu sein. Ja, ich will helfen, ich will gut sein und ich will, dass sich was tut. Und ich merke, ich stoße irgendwo an meine Grenzen. Nicht deswegen, weil ich fachlich an meine Grenzen stoße und weil ich das Gefühl habe, das ist falsch, was ich mache. Nein, um Gottes Willen. Obwohl ich fachlich gut bin, obwohl ich genau das mache, wie es halt im Lehrbuch drin steht oder wie ich meine, dass es gemacht wird, dennoch funktioniert es nicht. Ja, und das ist natürlich auch für einen Arzt frustrierend. Ja, du machst und tust und bringst dich ein und gibst teilweise wirklich mehr als 100% Energie. Und dann kommt der Patient das nächste Mal an und sagt, war ja schon ganz schön, dass sie gemacht haben, aber irgendwie geht es mir immer noch genauso schlecht. Ja, und da ist natürlich auch so ein bisschen auch Frust dabei und dieses, warum klappt es nicht? Was habe ich übersehen oder was weiß ich eher, was weiß ich noch nicht? Und aus diesem, was weiß ich noch nicht, ja, bin ich eigentlich zu euch gekommen. Weil es gibt viel, was ich noch nicht wusste. Weil in der Medizinausbildung lernst du nicht alles. Du lernst eigentlich, wenn ich mich zum heutigen Standpunkt anschaue, lernst du eigentlich recht wenig ganzheitlich.
Interessant. Kann man
so sagen. Ja, eigentlich sehr, sehr wenig.
Was hast du denn das erste Mal gedacht, als du uns gesehen hast?
Ich glaube, ich habe euch unbewusst gesucht.
Ach so, okay.
Glaube ich wirklich, ja. Im Endeffekt ist es so, ich habe ja schon sehr lange ganzheitlich gearbeitet. Die Praxis habe ich seit 2018 und seitdem arbeite ich wirklich ausschließlich ganzheitlich. Ich mache nichts anderes. Natürlich, wenn es nicht anders geht, wenn der Patient will, kriegt er seine Cortisonspritze. Ich wehre mich auch nicht. Ich spreche auch immer beide Bereiche an, weil es wäre auch verkehrt, das Schulmedizinische und die Symptombehandlung außer Acht zu lassen, weil sie funktioniert ja wirklich ganz gut. Aber, ich sage dann immer, aber, es reicht nicht aus. Wenn der Schmerz weg ist und du nicht trotzdem an deiner Haltung arbeitest und nicht trotzdem schaust, dass du die Stressfaktoren wegkriegst, dann wird es wiederkommen. Und es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sich alle halbe Jahre seine Cortisonspritze abzuholen. Weil irgendwann kann ich nicht mehr helfen.
Ja, ja.
Ich zeige immer beide Wege auf und ich habe zum Glück schon viele, viele Patienten, die sagen, okay, ich will diesen schulmedizinischen Weg auch nicht. Ich will nicht nur Symptombehandlung. Wenn es geht, bitte ohne. Und dann steigen wir voll ein. Zu euch bin ich gekommen, weil ich wieder vor der Herausforderung stand, diese Testmethoden, die ich anwende, das sind alles so Reflextestmethoden, mit denen du sehr viel die Gehirnaktivität, wo fokussiert sich das Hirn, messen kannst. Aber was mir tatsächlich gefehlt hat, was ich nie gelernt habe, war die Biomechanik.
Ah.
Das lernst du nicht. Du lernst dich. Ich kann alle Muskeln in- und auswendig. Ich habe sogar den Anatomiekurs zweimal gemacht. Ja, ich kann sie alle in- und aus. Ich weiß, was, wo, wie, wo, was. Aber diese Zusammenhänge, welche Muskeln sind vernetzt, welche Muskeln arbeiten zusammen, in der dreidimensionalen Bewegung, was muss zusammenarbeiten, damit sich stabilisiert? Was hat das Bindegewebe überhaupt für eine Rolle? Ja, Faszienforschung, riesen Thema, ganz, ganz jung. Also habe ich in der Uni, wann habe ich angefangen zu studieren? 97, ja, bis 2004 oder so, habe ich nie gelernt Faszien. Das war so Faszien, Bindegewebe, ja, Sehne, so, fertig. Und diese Faszienforschung, die kam ja erst danach. Und das ist was, da kannte ich mich nicht aus, aber irgendwie hat mein Bauchgefühl mir gesagt, das musst du haben, das willst du verstehen, weil vielleicht kannst du dann den Leuten noch besser helfen. Natürlich sehe ich, du bist schief, aber dann kann ich nicht sagen, warum bist du schief? Bist du schief, weil der eine Muskel benutzt du den nicht? Bist du schief, weil du so angespannt bist, dass du den Muskel nicht benutzen kannst? Wo kommt die Schiefe her? An welchem Punkt muss ich ansetzen? Was müssen wir zuerst machen, dass du aus deiner Schiefe rauskommst? Und das ist dieses Puzzleteilchen, was ich dank euch jetzt endlich anwenden kann in der Praxis. Ja, ich mache ja die Ausbildung bei euch. Ich bin ja schon fertig damit. und das war so ein großes Aha-Ding, dieses... klar, was bringt mir das, wenn ich weiß, wo mein Gehirn sich darauf fokussiert, aber wie bringe ich das Gehirn dazu, dass es sich dann nicht mehr darauf fokussieren muss, weil ich den Patienten helfe, gerade zu werden, ihre Kernmuskulatur besser anzusteuern und dass das Gelenk nicht immer so verkantet. Das ist hochspannend.
Für mich ist es auch spannend, weil jeder lebt ja in seiner Bubble, so in seinem Wahrnehmungsbereich, ne? Und das Thema, was du gerade angesprochen hast, das höre ich ja immer wieder. So, mir war das nicht bewusst. Irgendwie, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, da ist was, aber es wurde nicht vermittelt. Aber für mich ist es wie Zähneputzen. Also das ist so das absolut Selbstverständlichste, weißt du?
Ja, ja.
Und manchmal frage ich mich, Adrian, es gibt so viele Anfechter der Schulmedizin. Ich finde das gar nicht so... Ich finde es gar nicht so korrekt. Ich finde es gar nicht so gut. Ne? Wir haben ja auch gerade unsere Meinung diesbezüglich geäußert. Was wäre, wenn wir einfach nur diese Komponente in dieses sehr ausgetüftelte System mit einbinden würden? Also die Komponente Zelle, Zellmatrix, Bindegewebe. Wie funktioniert das System in sich? Wie kommunizieren die Zellen miteinander? Ich kenne kaum einen Schulmediziner, der mir was anderes sagt, als das, was du mir gerade gesagt hast. Und so wie du ja auch meintest, dass irgendwie so dieses Puzzlestück, das fehlt. Ne? Und wenn du das einfügst, dann ergibt es auf einmal irgendwie Sinn und ich kann ganz anders damit arbeiten. Manchmal frage ich mich, was passiert, wenn wir das hat schon einen Grund, warum es da nicht ist, das denke ich mir auch, aber manchmal frage ich mich, was passiert, wenn wir dieses eine Puzzlestück einfach in die schulmedizinische Lehre mit integrieren? mit in die Lösungsansätze integrieren. Ich glaube, da könnte Wundervolles passieren für die Menschen da draußen.
Das wäre voll toll.
Das wäre voll toll.
Das wäre richtig, richtig toll. Ups, weil ich glaube, ich glaube, dass es keinen Mediziner gibt, der, wenn er in die Materie einsteigt und das anwendet, keinen einzigen, der dann sagt, das ist eine blöde Sache, mache ich nicht, funktioniert nicht. Wird es keinen einzigen geben. Kann vielleicht sein, dass ein Radiologe das nicht braucht, aber selbst ein Augenarzt.
Absolut. Ja,
Bindehautentzündung, Spannung in den Augen. Naja, natürlich, Augen tun weh, du gehst zum Augenarzt. Aber was macht der? Der schaut sich die Augen an, der schaut innen rein. Ist was kaputt? Ist an der Netzhaut irgendwas kaputt? Ist die Hornhaut in Ordnung? Habe ich irgendwie Fehlstellungen? Da schaut da schon rein. Aber dieses Außenrum, Knochen, Bindegewebsspannung. Ja, wie liegt denn das Auge überhaupt in der Augenhöhle? Ja, wo sind die Vernetzungen? Schaut er sich nicht an. Hat er vielleicht mal gelernt im Anatomiekurs, aber die Verbindung ist nicht da. Und ich glaube, wenn man anfängt, Querverbindungen zu bauen, fächerübergreifend, themenübergreifend, dann wird einem oft irgendwann was bewusst, wo vorher noch kein Bewusstsein da war. Und ich glaube, dass man da einfach viel, viel mehr bewegen kann, dass man da einfach den Patienten viel, viel besser helfen kann, als zu sagen, ich finde nichts, sie haben nichts Lebens damit.
Ich muss da einen kleinen Exkurs machen und dann machen wir sofort mit den Fragen weiter.
Okay.
Aber wir haben jetzt ein paar wenige Kieferorthopäden und Augenärzte, muss man an der Stelle sagen, die eben auf diesen Zug aufgesprungen sind, ähnlich wie du, die sagen, okay, klar, ich habe hier meine Arbeit, ich verdiene auch mein Geld, aber die Art und Weise, wie ich den Menschen helfe, das passt irgendwie nicht zu dem, was mein Herz sagt, also was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Und gefühlstechnisch muss es da mehr geben. Mhm. Und wenn man mal verstanden hat, dass Kiefer, Zunge, Augen und selbst die Hirnmasse mit den Adduktoren verbunden sind. Mhm. Also, dass man das wirklich identifiziert hat, zitiert hat und festgestellt hat, wow, es ist eine endlos lange Kette. Mhm. Ja, die sagen halt, meine Arbeit hat sich geändert. Weil Spannung auf den Augen, das Ablösen der Netzhaut, kann wahrlich verhindert werden. Wir hatten erfolgreiche Fälle, und zwar nicht, indem man direkt am Auge arbeitet, sondern an den Strukturen, die eben mit dem Auge verbunden sind. Mhm. Ich wusste ja auch nicht alles, als ich die Akademie aufgebaut habe. Das finde ich super interessant. Ne?
Und eigentlich ist es ja total logisch. Also wenn ich erzähle jetzt einfach meine Meinung, warum das so ist, dass wenn du an den Faszien arbeitest, dass du das Auge retten kannst. Ja? Mhm. Also du musst dir vorstellen, das Auge liegt irgendwo drin und hat Blutgefäße, ja, Zufuhr, Abfuhr, Lymphbahnen, Zufuhr, Abfuhr. So, und die Zufuhr und die Abfuhr, die hört ja nicht hinterm Auge auf, weil die geht ja irgendwie durch irgendwo in der Mitte vom Kopf, runter, Hals und dann ja, Richtung Gefäße. So. Und wenn du irgendwo in dieser Kette eine Engstelle hast, jetzt nicht eine Engstelle im Sinne von, es wird abgeschnitten, weil dann würde das Auge ja quasi kaputt gehen, weil es kein Blut bekommt, sondern wenn du irgendwo eine Engstelle hast, wo das Auge registriert, bei einer bestimmten Bewegung kriege ich weniger Nährstoffe und weniger Sauerstoff und weniger Blut als bei einer anderen Bewegung. Aber du spürst es nicht, du registrierst es nicht. Und dann kann es sein, dass du halt vor dich hinarbeitest und jedes Mal, wenn du sitzt, wirst sie irgendwie eng und dann kriegt das Auge halt zu wenig Flüssigkeit, Nahrung.
Ja.
Genau. Und wenn du dann diese Strukturen aufmachst, sagt das Auge, oh, endlich, egal was der Mensch da macht, außenrum, mir geht's immer gut. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Reparatur, wir reparieren ja auch unbewusst, braucht ja keine Medizin dafür, dass wir reparieren. Ja. Ja. Dann bin ich mir sicher, dass das einfach besser repariert wird. Natürlich gibt es andere Faktoren. Ja. Ob das dann ausreicht, weiß ich nicht. Gibt sicherlich auch schlimme Fälle, wo halt noch was anderes mit dazu spielt. Bakterien, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dem Körper oder dem Auge dann schon mal was Gutes tust. Das kann ja nicht verkehrt sein.
Selbstverständlich, ja.
Ja, und selbst wenn es nur ein bisschen was bringt, es bringt was.
Ja.
Es tut sich was.
Ja.
Und diese Fasziengeschichte, wie gesagt, die ist noch so jung, die steckt noch so in Kinderschuhen. Und es bräuchte eigentlich viel, viel mehr Erfahrungswerte und es bräuchte viel, viel mehr Studien und es bräuchte viel, viel mehr Leute, die sich damit beschäftigen, also auch auf zellulärer Ebene. Ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel zu finden ist. Ganz viel.
Toll. Okay, bevor wir zu sehr abschweifen.
Wir schweifen sehr ab, oder?
Nö, ich hab das hier schon gut im Griff gehalten. Du hast dich ja dann letztendlich auf Healing Humans eingelassen, aus den Beweggründen, die du erwähnt hast. Was war denn der Eindruck, den du von dem Konzept hattest? Und gab es Erwartungen, wo wir dich enttäuscht haben oder vielleicht sogar überrascht haben?
Also ich wusste ehrlich gesagt nicht im Detail, worauf ich mich einlasse. Ich habe gesehen, ihr macht diese Geschichte mit den Faszien. Da gibt es ja auch dieses Buch von Myers, heißt der, glaube ich. Habe ich gekauft. Habe ich Schwierigkeiten gehabt, mir das durchzulesen, weil es so... Genau. Und ich habe mir erhofft, dass ihr mir das so ein bisschen mehr mit Videos und mit schönen Anschauungen, wo ich auch meine Fragen stellen kann, erklärt und mich einfach so ein bisschen in diese Welt begleitet. Und ich habe eigentlich keine großen Erwartungen gehabt, weil ich wusste, das, was ich da lerne, ist mehr, als ich jetzt weiß. Ja, und wenn du nicht weißt, wohin die Reise hingeht, dann ist erstmal alles, was neu, sowieso schon super spannend. Also insofern, ich hatte nicht viele Erwartungen. Ich hatte die Erwartung, dass ich hinterher mehr weiß als vorher. Und das war aber erst der Einstieg, weil ihr macht ja noch andere Ausbildungen, wo ich mir dachte, ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass die Faszien so wichtig sind. Und im Nachhinein ist das total logisch, ja? Ist das Bindegewebe fest, ist alles, was zwischendurch geht, durch muss, drunter ist, in der Nähe ist, ist fest. Und alles, was fest ist, also eng, kämpft um Raum. Ja? Und je mehr da drinnen ist, je weniger Platz, umso schwieriger. Und das hat eine riesengroße Welt für mich geöffnet. Ja, stell dir vor, du bist am Rumpf fest, da hängt ja alles drin. Da sind Organe, da sind Gedärme, da sind Leitungsbahnen, die runtergehen. Ja, das hat riesengroße Auswirkungen.
Absolut.
Ja, vom Großzeh bis zum Ohr, noch höher.
Ja.
Und das hat so einen richtigen Kosmos aufgemacht. Ein großes Puzzlesteinchen.
Okay, wow. So habe ich es noch nie gesehen. Wie würdest du das Ganze denn, jetzt bist du bei uns sehr stark in der Ausbildung, ne? Du hast alle vier Ausbildungen, die wir anbieten, hast du besucht. Gleichzeitig hast du ein Riesenstudium hinter dir mit diversen Zusatzausbildungen. Wo würdest du uns einordnen aus deiner fachspezifischen Sicht?
Aus der fachspezifischen Richtung. Also was die medizinische Ausbildung macht, ist, sie gibt einem die Basics. Sie gibt einem so ein bisschen die Basics, wie was funktioniert, aber gibt einem keine richtigen Zusammenhänge, sodass du erstmal eine riesengroße Flut an Informationen kriegst, versuchst sie irgendwie aufzunehmen. Nicht umsonst dauert das Studium 6,5 Jahre, versuchst es irgendwie zu verdauen, aber da ist nichts Anwenderfreundliches. Also die Querverbindungen fehlen. Das fehlt einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich die Analogie herholen soll. Kann ich nicht. Stell dir vor, du hast ein Haus und du hast oben das Dachstudio, unten hast du den Keller, aber dass das in Verbindung steht, weil es Leitungen gibt, ist beim Haus logisch. Aber in der Medizin nicht. Da hast du Gynäkologie und Organen, dann hast du Auge, dann hast du Nieren, dann hast du Innere, dann hast du Chirurgie, hast die Muskulatur. Aber dass die Muskulatur irgendwie in Verbindung mit den Organen steht, habe ich nicht gelernt. Kam mir erst jetzt mit der Ausbildung, mit dem Ganzheitlichen. Und du kriegst erstmal viel, viel Wissen. Schön, aber was fange ich jetzt damit an?
Ja,
und das musst du dann anfangen zu sortieren. Und was ich, einerseits finde ich es gut, dass es so viele Fachrichtungen gibt, weil nur wenn du ins Fach gehst, wirst du besser und kannst spezifischer reinarbeiten. Das ist vielleicht beim Elektriker gut oder beim Schreinermeister, aber der Mensch ist der Mensch und wir sind so komplex von der Biologie her. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn du wenn du ein Organ rauspickst und dann versuchst, dieses Organ immer gründlicher zu verstehen, weil das Organ hängt an Leitungsbahnen. Die Leitungsbahnen ums Organ herum ist Gewebe. Ich kann das nicht isolieren. Ja, und das Organ redet mit dem anderen Organ und redet mit dem Gehirn. Und man muss wirklich schauen, dass man beim Menschen, dass man den irgendwie als Ganzes auch nimmt. Und wir sind ja auch keine Fleischmasse. Ja? Wir haben ja auch, Gefühle. Wir haben auch einen Geist, der nicht bewusst, aber unbewusst steuert. Mit unbewusst steuert meine ich, du bist verliebt. Ja, was passiert dann? Ja, kriegst du Herzschlagen. Ja? Bum, 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 bum.
Es entsteht Energie.
Ne? Es ist ganz normal, dass das passiert. Aber du machst es unbewusst und du weißt nicht, wie. So, und jetzt sage ich dir, Andi, lass dein Herz mal schneller schlagen. Funktioniert nicht, oder? Ja. Weil alles unbewusst ist.
Zumindest jetzt gerade nicht.
Ja. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber ich kriege ihn gleich wieder.
Das war ein sehr schöner Punkt.
Die Sache ist die, ich glaube, dass wir in der Medizin viel mehr erreichen im Sinne von Heilung und auch viel mehr verstehen, wenn wir alles zusammen wahrnehmen und erforschen und nicht uns Teile rauspicken und dann da versuchen, total richtig in die Tiefe zu gehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Bis jetzt hat es nicht funktioniert. Wenn ich mir die Menschen in Deutschland anschaue, wie gesagt, Akutmedizin super. Aber bei chronischen Krankheiten, ich kenne in meinem Umfeld keinen, der eine chronische Krankheit hatte und sie dann plötzlich nicht mehr hat mit der normalen Medizin. Du hast Bluthochdruck, keiner weiß, wo es herkommt, du kriegst was, der Blutdruck sinkt. Aber was passiert sonst? Wenn du die Blutdrucktablette wegnimmst, steigt er wieder. Also hast du nicht geheilt. Du hast das Symptom unterdrückt. Und derjenige muss so lange die Tabletten nehmen, bis er in die Kiste hüpft.
Ich würde gerne eine Lehre teilen, die ich von der Dr. Antje Cabot habe. Mhm. Und ich finde, ich habe das unterbewusst immer gemacht, aber konnte es nie in Worte fassen. Das ist einfach und universell. Ich mag das sehr gerne. Es hilft auch vielen Menschen. Probleme löst man nie im Detail. Man optimiert im Detail. Aber Probleme löst man aus der Vogelperspektive, also eben die ganzheitliche Perspektive. Mhm. Man muss sich von oben anschauen, welche Situation habe ich, welchen Menschen habe ich da vor mir stehen. Mhm. Dann kann ich Probleme lösen. Und sobald der Mensch einmal gesund ist und ich möchte ihn schneller machen oder ich möchte dafür sorgen, dass er länger die Luft anhalten kann oder ich möchte dafür sorgen, dass er stärker ist, dass er mehr Denkkapazität hat, jetzt gehe ich ins Detail. Mhm. Jetzt schaue ich mir an, ob er vielleicht zu wenig Kreatin nimmt, zu wenig Zink nimmt etc. Und deswegen gibt es so viele, also wenn wir uns gerade diese degenerativen Krankheiten anschauen, es gibt so viele verschiedene Lösungsansätze, die im Detail sind und bei dem einen oder anderen auch manchmal wirken, aber die große Masse holt es noch nicht ab. Das ist nicht unbekannt, was man bei Rheuma im Bereich Biohacking, Supplementation und Nahrung zu tun hat. Aber es hilft nur, ich würde sagen, schätzungsweise 15%. Die anderen 85%, die haben die gleichen Probleme wie vorher, weil das große Ganze nicht gesehen wird. Und das ist so ein Stück weit das, was ich sehe. Das hat eben auch die Antje, Dr. Antje Cabot gesagt, dass man in der Schulmedizin zu sehr im Detail verloren ist. Also man hat zu viel aufgespaltet, man wollte zu viel in der Tiefe verstehen und hat das große Ganze vergessen. Mhm. Vor allem die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten hat man vergessen. Und, jetzt hast du ja schon gesagt, dass wir so ein bisschen die Brücke schlagen. Ne? Mhm. Diese anwendbare Brücke. Mhm. Gibt es denn auch Kritik? Also wo du sagst, man hört viel Positives von uns, man hört Ergebnisse im Internet, wo die meisten Menschen sagen, das ist überhaupt gar nicht möglich und das sind Schauspieler und die lügen uns an. Mhm. Und man hört wenig Kritik. Hast du was, wo du sagst, hey, da müsst ihr noch einiges aufholen, hier ist noch was zu tun, das fehlt mir?
Puh. Ich bin super in der ganzheitlichen Materie drin und ich bin in meiner eigenen Bubble, logisch. Und für mich sind Dinge ganz normal geworden, die vor 20 Jahren noch total spooky waren. Also deswegen ist es schwierig, da jetzt total neutral drauf zu antworten. Ich bin mir sicher, dass auch ihr irgendwo an eure Grenzen stoßen werdet. Bin ich mir ganz, ganz sicher. In der Schulmedizin genauso. Ich stelle mir oft die Frage, wenn ich merke, dass ich an der Grenze bin, warum fange ich nicht an, nach anderen Lösungen zu suchen? Nicht um mein komplettes System auf den Kopf zu stellen, sondern um es in mein System zu integrieren, so wie ich kann, um dann vielleicht die Grenzen ein bisschen weiter hinauszuschieben. Ich weiß, ihr seid super ganzheitlich und ich gehe den Weg ja auch, ja, und ich weiß, es tut sich mehr als das, was ich früher gemacht habe in der Schulmedizin, aber ich bin mir auch sicher, dass es noch viel, viel gibt, was wir zwei heute noch nicht wissen. Mhm. Was wir vielleicht in, lass uns doch mal in 20 Jahren zusammensetzen, vielleicht, vielleicht wissen wir dann mehr, einfach weil es entwickelt sich so rasant, ja, die ganze Information, das ganze Wissen in der Industrie, aber auch was den Körper angeht. Ich bin mir sicher, es gibt noch so viel zu entdecken. Und zurück zu deiner Frage, ja, wo ist die Kritik? Naja, die Kritik ist, ich hoffe, ihr hört nie auf, weiter zu suchen. Bitte bleibt nicht in eurem jetzigen System stecken, weil jedes System hat seine Tücken. Forscht weiter. Ja, so hat es immer angefangen. Man macht was, man entdeckt was, man sieht die Fehler. Man ruht sich aber nicht auf dem aus, was man entdeckt hat oder die Details, die man verknüpft hat zu was Neuem, sondern mit jedem Fehler, den man findet, versucht man, wieder eine Lösung zu finden und noch tiefer in die Materie einzugehen. Und das ist die versteckte Kritik. Hört nicht auf, weiterzumachen, weil wir alle machen Fehler, wir alle sind nicht allwissend. Und es gibt einfach noch so viel zu entdecken.
Ja, das finde ich wundervoll. Ja. So, also muss ich auch tatsächlich sagen, ich fühle mich erwischt, ja, weil als die vier Therapiesysteme mal da waren, und dann sind die alle immer in einer Beta-Phase und werden optimiert auf Basis des Feedbacks, was wir von dir bekommen, von außen bekommen. Ja. Aber irgendwann ist so eine Entwicklungsphase halt zu Ende. Und jetzt, kleiner Hinz, der Originaltherapeut, also die erste Ausbildung, die wir jetzt Übergang 25, 26 wird die erneuert, auf Basis der Erfahrung der letzten 6 Jahre. Mhm. Aber wir forschen nicht aktiv weiter im Moment. Muss ich schon gestehen. Es geht halt darum, das mehr publik zu machen, Menschen wie dich einzuladen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung zu bekommen. Das ist gerade so der Schlüssel, den wir sehen, um da draußen was zu verändern. Und ja, wenn man da den Fokus drauf legt, dann gehen natürlich andere Dinge unter. Also, es gibt jetzt niemanden in der Firma, der aktiv an diesen Therapiesystemen, an den Vorgehensweisen weiterforscht. Bestimmt. Vielen Dank.
Ja.
Okay, jetzt hast du ganz viel Wundervolles gesagt. Du hast Dinge gesagt, wo der ein oder andere Patient sicherlich der Meinung ist, die Adrienne muss ich mal besuchen. Da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich wohl. Wie findet man dich?
Man findet mich im Dachauer Hinterland, in Marktinnersdorf. Da habe ich eine kleine, feine Praxis. Ja. Habe natürlich auch eine Internetseite. Darf ich die sagen?
Ja, auf alle Fälle.
Das ist www.ortho-matthauch.de. Mhm. Bin auch über Dr.Lib zu finden. Das war es dann auch. Also ich bin auf Social Media natürlich überhaupt nicht aktiv, weil ich arbeite, und wenn ich nicht arbeite, schaue ich, dass ich eine gute Energie habe und dass ich fit bin für den nächsten Tag. Aber wenn man mich finden will, findet man mich.
Also, Podcast wird eigentlich sehr gut zu dir passen.
Oh nee, ist eigentlich gar nicht meins.
Aber du hast einen Haufen.
Ist gar nicht meins.
Das sind einen Haufen Dinge in deinem Kopf, die sollten die Menschen hören.
Ja, ich habe oft Schwierigkeiten, die Dinge zu sortieren und so rauszubringen, dass es auch verständlich ist, weil es einfach so viel ist. Hin und wieder gelingt es mir ganz gut.
Es war schon gut, finde ich.
Ja.
Okay, gut. Das heißt, ich frage dich jetzt nicht nach weiteren Projekten.
Weitere Projekte. Also jetzt erstmal die Ausbildung fertig machen. Okay. Also ich habe bei dir alle 4 Ausbildungen. Da muss ich mich auch erstmal sortieren und zurechtfinden. Bei 2 habe ich die Prüfung schon abgelegt. Aber es ist wie mit jedem Studienzweig oder mit jeder Prüfung. Du lernst die Basics. Du kannst nie alles wissen. Wo du dann richtig ins Lernen kommst, ist, wenn du es anwendest. Anwenden, Fehler machen. anwenden, unperfekt machen, aber auch anwenden und halt mega geile Erfolge haben und sich mit dem Patienten freuen. Ja. Und man lernt und nicht stur auf einem System bleiben, weil es ist immer nur ein Werkzeug oder ein Fokus, sondern Vernetzungen schaffen, verbinden. Was kann ich schon, wenn ich was Neues lerne, wie kann ich es verbinden? Und egal, was du lernst, nie nach diesem System strikt arbeiten, weil wir sind alle Individuen. Der eine macht so, der andere macht so. Ich habe gelernt, was zu lernen, es anzuwenden, aber es so in mein System einzubinden, dass es auch funktioniert in meinem System. Und dann halt damit zu arbeiten. Und nie aufhören. Immer wieder neue Werkzeuge suchen. Immer wieder schauen, wie kann ich noch mehr helfen? Wie kann ich es noch besser machen? Was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen nicht. Nicht immer standardmäßig dasselbe machen, weil der Mensch ist kein Standard. Wir sind alle Individuen. Und wir alle brauchen was anderes.
Wenn ich Patient wäre, würde ich mir genau so einen Heilberufler wünschen.
Cool.
Ja, muss ich mir auch. Okay. Dann die, also eine letzte Frage, die ist natürlich nochmal sehr global, aber wenn du eine Sache in dem Gesundheitssystem, in dem wir uns befinden, ändern könntest, was wäre das?
Boah.
Oder gibt es mehr darüber?
Boah.
Die eine Sache, das ist natürlich...
Andi, das ist eine schwierige Frage, weil das Gesundheitssystem ist so verzwickt, sage ich mal. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte, um es zu verändern. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die eine Sache gibt, die du ändern musst. Ich glaube, es gibt viele Sachen, wo man einfach ändern sollte oder wo man was anders machen sollte. Aber ich glaube, das Ganze entsteht mit dem Umdenken, mit einem Bewusstsein dafür, dass man einfach größer denken muss, ganzheitlicher denken muss. Und mit der Offenheit und mit dem Verständnis, Dinge, die man nicht kennt und die man vielleicht nicht sofort beurteilen kann, und mit der Neugier, das kennenzulernen und zu schauen, ist da nicht vielleicht was Wahres dran? Und dann offen zu sein, es zu verstehen, anzuwenden, zu integrieren. Ja, also wenn ich was verändern würde, dann würde ich den Leuten diesen Samen in den Kopf pflanzen, dieses sei offen, denke groß, sei bewusst, verurteile nicht. Wende an, mach deine Erfahrungen.
Siehst du ein Mächtemonopol in unserer Branche?
Was meinst du genau?
Also siehst du Dinge... Konstrukte, Systeme, die eben genau zum Gegenteil führen, von dem, was du gerade beschrieben hast, was du gerade erklärt hast, weil es nun mal profitabler ist, Menschen im Krankenstand zu halten?
Also, was ich in meinem eigenen System sehe, ich habe jetzt das große Glück, dass ich keine Kassenpraxis habe.
Ja.
In der Kassenpraxis würde ich mich sehr gefangen fühlen, weil mir von außen vorgegeben wird, was ich abrechnen kann. Und egal, was ich mache, ich kann das, was ich gemacht habe und wo ich meine Energie investiert habe, meistens nicht abrechnen. Also da sehe ich eine Art, nenn es Gefangenschaft, ich habe jetzt kein anderes Wort dafür. Ja. Da bist gefangen in deinem Ding und musst halt so machen. Und dann ist die Frage, wenn ich als Arzt im Kassensystem bin und sowieso nicht alles abrechnen kann, und weiß, dass ich auch eine Praxis habe, die laufen muss, die ihr Geld kostet, ich habe Mitarbeiter, ich habe Verantwortung, dann ist die Frage, wie viel Energie investiere ich in den Patienten? Investiere ich so viel, wie mir auch bezahlt wird? Oder gebe ich immer 20 Mal so viel und nehme aber in Kauf, dass meine Praxis den Bach runterfließt, ja, dass ich irgendwann kein Geld mehr habe? Weil ich muss ja wirtschaftlich arbeiten. Also Das ist eine Sache, wo ich froh bin, nicht mehr drin zu sein, weil ich würde mich gefangen fühlen in meiner therapeutischen Freiheit. Und das andere ist natürlich auch, dass wenn man sich, also es gibt ja viele, viele Studien über alles Mögliche und Studien kosten Geld. Studien kosten richtig viel Geld. Mhm. Das heißt, ich kann mir keine Studie leisten. Mhm. Nicht mal, wenn ich einen Kredit aufnehmen würde. Die kosten so viel Geld, dass es nur diejenigen sich leisten können, die das Geld haben. So, und wer hat jetzt viel Geld? Die Pharmafirmen haben viel Geld. So, wer hat noch viel Geld? Ja, vielleicht irgendwelche industrielle Lebensmittelkonzerne. Muss man sich die Frage stellen, ja, ist das alles immer unparteiisch? Weiß ich nicht.
Ja.
Ja, ich stecke nicht drin. Ich kann es mir vorstellen, dass es da auch die ein oder anderen Interessen gibt. Ich glaube nicht, dass eine Pharmafirma in die ganzheitliche Medizin oder das Interesse hat, in die ganzheitliche Medizin zu gehen, weil die haben ja ihre Produkte. Ja, ich werde doch nicht, wenn ich ein Produkt herstelle, für was ganz was anderes werben. Also stell ich mir vor. Ja, das wäre schlimm, weil ich habe ja ich hab das Interesse, mein Produkt zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das wäre ja also blöd, möchte ich schon fast sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass da viel unbewusst auch am Laufen ist.
Würdest du eine Art, ich nenne es gerne Mächte verschieben, sehen in der Zeit, in der wir uns befinden? 2020, die Maßnahmen, die da stattgefunden haben, die Politik, die da stattgefunden hat, die Politik, die wir jetzt in Deutschland haben, viele sind ja enttäuscht von dem, was gerade passiert. Und das ist eine Zeit, in der ja sowohl die Anbieter, also die Therapeuten, als auch die Patienten anfangen umzudenken. Siehst du in der Zukunft eine Verschiebung der Mächte, weil die Menschen bereit sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, so wie du? Du sagst, ich habe das alles gelernt. In der klassischen Praxis würde ich mich gefangen fühlen. Ich gehe meine eigenen Wege. Mhm. Ich tue das, was ich für richtig empfinde bei den Menschen. Und du hast ja auch Zugang. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die das für richtig halten, die eventuell auch mal in die eigene Tasche greifen für ihre Heilung. Mhm. Siehst du da gerade einen Wechsel in der Gesellschaft, wo man sagt, oh, nee, dem, was früher für richtig erachtet wurde, drehe ich mal den Rücken zu?
Kann ich dir nicht sagen, weil ich dafür einen zu kleinen Wirkungskreis habe. Ja, ich habe keine Klinik mit 50 Angestellten oder was. Ich bin ja für mich. Ich habe nicht mal eine Sprechstundenhilfe. Ja. Also ich arbeite für mich in meinem kleinen Kreis. Und natürlich ist es so, dass sich die Leute dann auch dass mich die Leute wählen, meistens die ganzheitlich arbeiten möchten. Und es verirren sich auch hin und wieder welche, die halt überhaupt keine Ahnung vom Ganzheitlichen haben, die Lernsystem mal dann kennen, weil ich verstelle mich auch nicht. Ich biete bei mir das an. Und wenn sie was anderes wollen, dann muss ich sagen, ja, ist halt mein Spezialgebiet, müssen es halt leider woanders hingehen. Ja, wenn du einen Metzger willst, gehst halt auch nicht zum Bäcker. Ja, da muss man sich auch vorher irgendwo informieren. Aber in meinem Kundenstamm ist es wirklich so, dass ich viele, viele, viele Leute habe, die sagen, wir wollen nicht nur ständig Medikamente nehmen. Ja, ich sehe das an meiner Oma, die hat am Schluss 20 Medikamente gehabt, der ging ihr eigentlich nicht gut. Ich möchte die Gesundheit irgendwie wieder in meine eigene Hand nehmen. Ich möchte, und wenn ich sie schon nicht in eigener Hand 100% habe, dann möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Ich will nicht wie ein Opfer dastehen, von Arzt zu Arzt rennen und dann sagen, mach mal und hoffen, dass ich geheilt werde. Ich will selbst was dafür tun. Ich will wissen, was kann ich besser machen. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden und rausselektieren, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Aber ich will zumindest die Informationen. Und die kriegen die Leute bei mir. Aber ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ich bin in meiner Blase. Ich tue mich damit nicht beschäftigen.
Ja, ich verstehe.
Es ist nichts, wo ich dran lerne und wo ich besser werde. Ja, natürlich kriegt man das so ein bisschen mit. Aber ich beschäftige mich dafür einfach zu wenig damit. Ja, ich versuche einfach das, was ich mache, möglichst gut zu machen. Und das macht mir Spaß und das bringt mir Freude. Und das, was ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, muss ich mich nicht damit beschäftigen.
Gut. Gut. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir es. Ja, wir haben es. Adrienne, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke auch. Es war ein tolles Gespräch, hat Spaß gemacht.
Ja, hat Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
In deiner Praxis in Dachau. Und wenn, da ist die Kamera. Wenn
ihr musste ich korrigieren, in Marktindersdorf.
Marktindersdorf.
Dachauer Hinterland.
Dachauer Hinterland. Wenn ihr die Adrienne braucht, wir packen euch die Shownotes hier unter das Video. Das heißt, ganz einfach nach der Website schauen und die Adrienne kontaktieren. Aber ich würde sagen, also mein hundertprozentiges Vertrauen hast du, weil Dankeschön. Ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du bist, ich weiß, was du bei uns lernst. Also ich stehe hinter allem, was ich gerade erwähnt habe. Das möchte ich damit sagen. Adrienne buchen, gesund werden, glücklich werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Podcast.